Ja, hallo miteinander und willkommen bei unseren Dialogen mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und was du mit diesem Wissen anfangen kannst. Mein Name ist Thomas Heine und wir, das sind Alexander Schelle, Rainer Mies und ich, wir werfen hier ein wenig Licht auf die verborgenen Seiten unserer und deiner Persönlichkeit, auf das Unterbewusstsein und alles, was damit zusammenhängt. Dieser Podcast ist Teil unseres Projekts Das Blackbox-Protokoll und wenn du mehr dazu wissen möchtest, findest du einen Link dazu in den Shownotes. Unser heutiges Thema fällt vielleicht ein bisschen aus dem Rahmen, jedenfalls im Vergleich zu den allgemeineren psychologischen Themen, über die wir in der Regel sprechen. Der Titel sagt es ja schon, es geht ums Pokern, genauer gesagt um psychologische Komponenten dabei. Wer von unseren Hörern jetzt mit Poker nicht so viel zu tun hat, wird aber trotzdem sicher einige hilfreiche Informationen zum Erkennen von Bluffs oder Lügen mitnehmen können. Das mag auch bei anderen Spielen helfen, aber natürlich auch im richtigen Leben. Hier verdeutlichen wir das Ganze jetzt eben am Pokerspiel und letztlich war es einer der Studenten, die ich mal unterrichtet habe, der mich darauf angesprochen hat. Hallo Malte, hier also wie versprochen. Pokern boomt ja bereits seit einigen Jahren kontinuierlich, sowohl live als auch als Online-Poker. Und in beiden Fällen spielt die Psychologie eine entscheidende Rolle. Viele Laien denken ja, dass es sich beim Pokern um ein Glücksspiel handle. Und rechtlich gesehen ist das hierzulande auch so. Aber unabhängig von der juristischen Sichtweise ist es wohl eher eine Definitionsfrage. Denn zweifellos spielt Glück beim Poker eine Rolle, wenn Karten fair gemischt und gegeben werden. Die Frage ist aber, wie sehr dieser Faktor Glück tatsächlich den Spielausgang prägt. Beziehungsweise, wie prägend im Vergleich zum reinen Kartenglück andere Faktoren sind. Denn neben beispielsweise dem Wissen um Wahrscheinlichkeiten oder neben dem Wissen um Spielstrategien sind es eben in großem Maße psychologische Aspekte, die den Spielausgang entscheidend mitgestalten. Und über eben die möchte ich heute ein wenig reden. Also hör gut zu, Malte, vielleicht gewinnst du dann öfter. Diese psychologischen Aspekte beim Pokern können wir zunächst einmal aus zwei Blickwinkeln betrachten. Da ist einerseits der Blick auf den Mitspieler. Hat er gute oder schlechte Karten? Hat er den Flop getroffen? Blufft er oder hat er wirklich ein gutes Blatt auf der Hand? Und andererseits ist da natürlich der Blick der anderen auf uns selbst. Was geben wir denn selber an Informationen her? Gewollt oder ungewollt? Und beides, also der Blick auf andere, aber auch der Blick auf uns, lässt sich natürlich auf verschiedene Spielsituationen beziehen. Natürlich ist es ein Unterschied, ob ein Spieler beispielsweise gerade erstmals seine Holecards betrachtet oder ob er einen Einsatz eines Mitspielers mitgeht, also called. Und die Situation ist wieder eine andere, wenn er den Einsatz erhöht, raised oder checked. Schauen wir uns vielleicht erst einmal an, was bei einem Mitspieler möglicherweise zu sehen ist. Die sogenannten Tells, also die unbewussten Verhaltensmuster, die uns Hinweise geben können. Das Ganze hat natürlich Schnittmengen zu unseren Podcasts zum Thema Lügen im Allgemeinen. Und da hatten wir ja schon einige, zum Beispiel die Episoden 33 und 34, in denen es um die Psychologie der Lüge im Allgemeinen ging, die Episode 43, in der wir über Schummeln, Mogeln und Betrügen gesprochen haben, oder auch die Folge 56, in der es darum ging, welche Worte einen Lügner verraten. Falls sich der eine oder andere von euch diese Episoden angehört hat, dann wird euch vielleicht noch ein Aspekt im Gedächtnis sein, den wir da schon angesprochen hatten. Wenn jemand dir eine Lüge auftischt, dann neigt er häufig dazu, Dinge ungefragt in übergroßer Detailliertheit zu erklären. Ein Lügner hat sich eine Geschichte mit vielen Details zurechtgelegt, aus Sorge, sich selbst zu widersprechen, und nun breitet er diese mühevoll zusammengestellten Details eben auch aus, selbst wenn niemand die Kernaussage der Geschichte in Frage gestellt hat. Das dahinterstehende Prinzip ist eine Art Überkompensation. Ich habe ein schlechtes Gewissen, weil ich ja weiß, dass ich lüge, und deshalb biete ich einfach zu viele Details, zu starke Emotionen, zu demonstratives Agieren. Und genau dieses Prinzip der Überkompensation ist auch das, was uns beim Pokern Aufschluss über das wirkliche Mindset eines Mitspielers in einer speziellen Spielsituation geben kann. In der Praxis kann das häufig bedeuten, etwas Entgegengesetztes von dem zu tun, was eigentlich gemeint ist. Speziell unerfahrene Pokerspieler neigen dazu. Die freuen sich dann auffällig unauffällig, wenn sie eigentlich nichts bis wenig auf der Hand haben. Oder sie seufzen mehr oder weniger dezent, kontrollieren wiederholt ihre Karten und zählen mehrfach unentschlossen die eigenen Chips, wenn sie eigentlich ein wirklich gutes Blatt haben. Solche Überkompensationen sind natürlich der teilweise plumpe Versuch umgekehrter Psychologie. Der Betreffende versucht durch demonstrative gegenteilige Tells einen falschen Eindruck zu erwecken. In der Praxis können wir davon ausgehen, dass alles, was vom normalen Verhalten abweicht, in vielen Fällen Bullshit ist. Das ist nämlich ein weiterer Punkt, auf den wir bei anderen achten können. Was ist das normale Verhaltensmuster eines Mitspielers? Wie es auch immer aussehen mag, was ist das normale Verhaltensmuster und wann weicht ein Verhalten auffällig davon ab? Und dabei geht es eben gar nicht darum, in welche Richtung die Abweichung zu sehen ist, sondern nur, dass sie zu sehen ist. Ist jemand zumeist sehr ruhig, wird aber jetzt demonstrativ lebendig? Oder umgekehrt. Redet jemand während des Spiels normalerweise viel, wird jetzt aber schweigsam? Oder wird er eben plötzlich kommunikativ, obwohl er es vorher eindeutig weniger war? Schaut ein Spieler einem normalerweise offen in die Augen, jetzt vermeidet er aber plötzlich den Blickkontakt? Ändert er plötzlich seine Sitzposition? Hat er auf einmal mehr Körperspannung als zuvor oder weniger? Schaut also nach Mustern bei euren Mitspielern. Was das für ein Muster ist, spielt keine Rolle. Interessant wird es, wenn dieses Muster auf einmal unterbrochen wird. Jede Abweichung vom Üblichen sollte uns erst einmal misstrauisch machen. Egal, ob dieser Spieler dabei Zuversicht oder angebliche Zweifel demonstriert, in beiden Fällen ist die Chance groß, dass hier etwas überspielt wird und eher das Gegenteil dessen der Wahrheit entspricht, als das, was er tatsächlich sagt oder tut. Und das Gleiche gilt beispielsweise auch für ein demonstrativ schnelles Greifen nach den Chips, um zu setzen. Das soll natürlich Stärke andeuten, bedeutet praktisch aber oft genug genau das Gegenteil. Oder umgekehrt ein angedeuteter Fold, also ein auffällig unauffälliges Nachdenken über ein Aussteigen aus der Runde, wenn nach dem wiederholten Zögern der Spieler aber angeblich zweifelnd doch im Spiel bleibt. Ein anderes Beispiel für Kompensationen zum Vertuschen eines Bluffs sind Nebenhandlungen. Wenn jemand beispielsweise plötzlich sehr beschäftigt damit ist, zu essen oder zu trinken, dann tut er das oft in der Hoffnung, verräterische Tells zu vermeiden, womit genau das eben selbst zum Tell wird. Wie gesagt, alle Abweichungen vom sonstigen Verhalten eines Mitspielers sind prinzipiell erst einmal suspekt. Was sie genau aussagen, hängt dann von der jeweiligen Spielsituation ab. Natürlich gibt es auch physiologische, also körperliche Reaktionen, auf die man kaum einen unmittelbaren Einfluss hat. Dazu gehören solche Dinge wie Gesichtsrötungen zum Beispiel, hektische rote Flecken am Hals, aber auch Schweiß auf der Stirn oder ein Zittern der Hände. Oder auch Erhöhungen der Atemfrequenz könnte man bemerken und manchmal sogar ein Ansteigen des Pulses. Achtet mal auf die Halsschlagader eures Gegenübers, da kann man einiges erkennen. Die Schwierigkeit bei solchen Dingen ist eher, dass sie einerseits bei verschiedenen Spielern sehr unterschiedlich ausgeprägt sind und andererseits auch nicht immer erkannt werden können. Kenne ich einen bestimmten Spieler aber recht gut, dann können solche Tells sehr verräterisch sein. Wenn ich aber natürlich mit Fremden spiele oder sogar Online-Poker, ja, dann nutzen mir solche körperlichen Faktoren recht wenig. Und da sehen wir auch gleich, dass es in Bezug auf Tells ohnehin ein gewaltiger Unterschied ist, ob ich Live- oder Online-Poker spiele. Spontan könnte man ja annehmen, online gäbe es keine Tells, aber das ist natürlich nicht richtig. Online habe ich meist keine visuellen Tells. Denn Online-Poker mit Videochat gibt es zwar, die Möglichkeit für eine umfassende Beobachtung der Mitspieler ist aber trotzdem sehr eingeschränkt. Aber es gibt ja auch andere Tells, zum Beispiel das Timing oder Veränderungen des Timings. Darauf gehen wir gleich noch einmal ein. Bleiben wir zunächst noch einmal kurz beim Live-Spiel. Die erste Einschätzung eurer Mitspieler, speziell wenn es Fremde sind, könnt ihr schon vornehmen, wenn sie nur am Tisch Platz nehmen. Eine ordentliche Kleidung und ein akkurates Stapeln der Chips lassen beispielsweise tendenziell auf einen eher konservativen Spieler schließen. Muss nicht sein, wäre aber eine lohnende Eingangsthese, bis wir eine andere haben. Und umgekehrt könnte man bei jemandem, der sowohl von der Kleidung wie auch vom Verhalten oder dem Umgang mit seinen Chips oder Karten her, wenn so jemand recht unkonventionell ist, dann wäre durchaus auch die These gerechtfertigt, dass er vielleicht eine unkonventionelle Spielweise hat. Wie gesagt, das wäre eine Eingangsthese. Ob die sich bewahrheitet, muss man einfach im Laufe des Spieles sehen. Und hier noch ein Tipp, wenn es um Live-Spiele geht, bei denen Publikum vorhanden ist. In aller Regel sorgen wir ja dafür, dass niemand außer uns unsere Karten sieht. Es gibt aber auch Fälle, in denen Spieler das sehr entspannt sehen und mitunter ihre Karten sogar bewusst Freunden im Publikum zeigen. Wenn das der Fall ist, dann hilft das in zweierlei Hinsicht. Zum einen haben wir mit einem Publikum, das die Karten kennt, mehr Menschen, auf deren Tells wir achten können. Und zum anderen ist es natürlich auch ein Statement, wenn ein Spieler bewusst und gezielt jemandem seine Karten zeigt. Es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass er das tun würde, wenn er so richtig gar nichts auf der Hand hätte. All das, worüber wir bisher gesprochen haben, waren natürlich unbewusste Tells. Änderungen unseres üblichen Verhaltensmusters geschehen eben in 98% aller Fälle unbewusst. Ebenso wie unser Unterbewusstsein nun einmal rund 98% von allem prägt und steuert, was wir so fühlen und denken und tun. Aber natürlich lassen sich all diese Dinge auch bewusst lancieren. Ich kann auch ganz bewusst und gezielt Tells durchblicken lassen, um meine Mitspieler auf eine falsche Fährte zu führen. Und die Kunst ist es dann natürlich, eben das zu durchschauen. Wann ist ein Verhalten echt und wann ist es fake? Wann wird es gezielt ausgeführt und wann geschieht es einfach? Und den besten Aufschluss darüber gibt einfach das Timing. Die Regel dabei ist sehr einfach. Je spontaner eine Reaktion auftritt, desto größer ist die Chance, dass sie echt ist. Und umgekehrt ist eine Reaktion dann mit einer recht hohen Wahrscheinlichkeit fake, wenn der zeitliche Abstand zwischen dieser Reaktion und dem, was sie angeblich auslöst, einfach zu groß ist, um spontan genannt zu werden. Und was das Timing angeht, haben wir jetzt auch eine Schnittmenge zu Tells beim Online-Poker. Wie gesagt, sehen kann man da die Mitspieler ja kaum, hören meistens auch nicht. Aber wir können auch hier Abweichungen zum Normalverhalten wahrnehmen. Zum Beispiel eben in Bezug auf das Timing. Jeder Spieler hat einen ganz normalen Rhythmus, seinen individuellen Rhythmus. Ändert der sich jetzt plötzlich, dann sollte man besonders aufmerksam sein. Zum Beispiel, wenn sich der Rhythmus beim Setzen ändert. Zu schnell oder zu langsam im Vergleich zu dem, was vorher die Norm war. Aber unabhängig davon, wenn man einen Spieler nicht sieht oder hört, kann man aber trotzdem auch mal einen Blick auf das Verhalten in der Chatbox werfen. Auch da gibt es Plappermäuler und wenn die plötzlich schweigsam werden, dann wird das einen Grund haben. Wieder eine Unterbrechung gewohnter Muster. Und all das sagt uns natürlich auch gleich, worauf wir bei uns selber achten können, um nicht den Mitspielern ungewollt Hinweise an die Hand zu geben. Und der erste und sicher beste Tipp dazu ergibt sich eben aus dem Aspekt der Musterunterbrechung. Bleib also locker, bleib konstant, halte deinen Rhythmus, egal was du gerade tust, egal in welcher Spielphase du gerade bist. Denn auch deine Mitspieler merken, wenn sich bei dir irgendetwas ändert. Und um konstant zu sein, solltest du zum Beispiel von Anfang an eine Sitzhaltung wählen, die du auch durchhalten kannst. Und wenn dir das generell schwer fällt, dann mach eben aus der Veränderung der Sitzhaltung das System. Setze dich bei jeder Aktion etwas anders hin, ganz egal. Hauptsache, der Rhythmus bleibt gleich. Und dasselbe gilt auch für das Anschauen der Pocketcards, das Zählen deiner Chips, die Kommunikation mit den Mitspielern bei Bets, Calls oder Folds. Mach es immer gleich, entspannt, ohne Veränderungen der Stimmlage. Bleib in einem konstanten, gleichmäßigen Flow. Das macht es den anderen schwer oder sogar unmöglich, dich einzuschätzen. Natürlich ist das nicht immer einfach. Es liegt ja in der Natur des Pokerspiels, dass bestimmte Spielsituationen an den Nerven zehren. Egal, ob das jetzt aus Sorge oder vor unterdrückter Freude über ein gutes Blatt ist. Auf so etwas reagiert unser Körper nun mal, mit Hormonausschüttungen zum Beispiel, Adrenalin oder auch Endorphine. Und die Reaktionen des Körpers auf solche Hormone oder Neurotransmitterausschüttungen können wir nun einmal schwer beeinflussen. Aber was wir tun können, ist auf der einen Seite trainieren, uns quasi auf Knopfdruck zu entspannen und zu fokussieren. Hierfür kann zum Beispiel im Vorfeld durch Selbsthypnose ein Anker gesetzt werden, der genau das in einer Spielsituation triggert. Was bei Hochleistungssportlern zum Alltag gehört, ist interessanterweise bei professionellen Pokerspielern noch nicht so verbreitet. Aber diejenigen, die durch Selbsthypnose ihre Emotionen im Griff haben, haben eben eindeutig einen Vorteil. Wer mag, kann das ja mal in einem unserer Seminare ausprobieren. Der Unterschied wird garantiert sehr deutlich sein. Und das Gleiche gilt, das ist jetzt der zweite Tipp, für das Lesen von Menschen. Natürlich bieten wir hierfür keine speziellen Seminare für Pokerspieler an, aber Seminare in der generellen Kunst, Menschen zu entschlüsseln. Auch so etwas bringt dich weiter und verschafft dir die nötige Selbstsicherheit. Denn wenn du einen Eindruck davon gewonnen hast, wie dein Mitspieler grundsätzlich tickt, dann bist du ihm damit eindeutig einen Schritt voraus. Also, Malte, das waren wie versprochen einige Informationen über psychologische Muster beim Pokerspielen. Muster, auf die du achten kannst, um eine bessere Einschätzung der aktuellen Spielsituation zu bekommen, wenn du dir deine Mitspieler mal in Ruhe anschaust. Und vielleicht hast du jetzt auch eine Idee davon, worauf du bei dir selber achten solltest. Tja, und das war's dann auch wieder für heute. Ich hoffe, der eine oder die andere konnte aus dieser Episode etwas zum Nachdenken mitnehmen. Und wenn es euch gefallen hat, würden wir uns natürlich auch wieder über eine Bewertung oder auch eine Rückmeldung von euch sehr freuen. Und besonders freuen würden wir uns natürlich darüber, wenn ihr euch die Mühe machen könntet, uns zu bewerten. Ist ganz leicht, je mehr Sternchen, desto besser für uns. Davon abgesehen nehmen wir natürlich auch wie immer wieder gerne Anregungen für weitere Themen auf oder Wünsche nach Vertiefungen. Wer mehr von uns erfahren möchte, ist herzlich eingeladen, uns auf unserer Webseite oder noch besser bei unseren Seminaren zu besuchen. Damit verabschieden sich Alexander Schelle, Rainer Mees und Thomas Heine. Wir würden uns freuen, wenn wir euch für die nächste Episode unserer Dialoge mit dem Unterbewusstsein interessieren konnten. Bis dahin, macht's gut.